Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Ein Künstlerpaar, das seine Graupapageien nicht als Haustiere sieht, sondern als Kollegen. Da werden wir sehr neugierig. Carolyn Christoph Bakagiew, Chefin der Dokumenta 13, forderte ja schon das Wahlrecht für Erdbeeren und Hunde. In unserer Sommerreihe zur Intelligenz geht es heute also um das Leben mit und die Kunst von Graupapageien. Außerdem fassen wir die Reaktionen aus der Kulturpolitik auf den Durchbruch bei den Neubauplänen von Oper und Schauspiel in Frankfurt am Main zusammen. Und wir erinnern an einen Maler, der mit monumentalen Maschinenbildern berühmt wurde. Der Künstler Konrad Klappheck ist nämlich gestorben mit 88 Jahren. Er war Maler, aber auch Grafiker und viele Jahre Professor an der Kunstakademie in Düsseldorf. Er gilt als Klassiker der Nachkriegsavantgarde, die er mit einer durchaus eigenen, ja eigenständigen Position bereichert hat. Er bannte Alltagsgegenstände übergroß und fast realistisch auf die Leinwand. Eine Schreibmaschine, ein Dampfbügeleisen, einen Rasierapparat, eine Nähmaschine. Und er verlieh den Bildern dann sprechende Titel wie »Die gekränkte Braut« oder »Die Stimme des Gewissens für ein altes Telefon«. Ein fast realistischer Maler mit Fantasietiteln, wodurch die Bilder ins Surreale kippten. Über Konrad Klappheck habe ich mit Ferdinand Ulrich gesprochen. Er ist Kunsthistoriker, hat fast 30 Jahre lang die Kunsthalle in Recklinghausen geleitet und dort auch eine Ausstellung mit Konrad Klappheck gemacht. Heute ist er Honorarprofessor an der Kunstakademie in Münster. Wie würde er Klappecks Kunst beschreiben, habe ich ihn gefragt.
Nun ja, man kann Konrad Klappheck sehen als einen realistischen Maler, als einen gegenständlichen Maler, der sich an Gegenstand, an spezifischen Gegenständen abgearbeitet hat. Wie gesagt, die Schreibmaschine, die Standbohrmaschine, die Schläuche, die Autoreifen, wie auch immer. Und dann kamen die Titel hinzu und darin mag man zunächst einen großen Gegensatz sehen. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und dann schaut man sich die Werke genauer an und merkt, es sind eben nicht nur Werke, die realistisch oder ich würde genauer sagen naturalistisch sind. Es sind Werke, die den Gegenstand auch verändern, die den Gegenstand zur Metapher machen. Und dann ist man schon sehr viel näher an dieser Verbindung zwischen den sehr merkwürdigen Titeln und den sehr präzise gemalten Dingen. Und dann merkt man, dass diese Werke über die bloße Wiedergabe der äußeren Wirklichkeit hinaus etwas anderes auch in sich tragen, eine Gefühlswelt. Also das, was man dann vorher auch Surrealismus nannte. Und so ist er ja auch zunächst jedenfalls vermarktet worden und eingeordnet worden.
Er wurde 1935 geboren. Seine Eltern waren beide Professoren für Kunstgeschichte in Düsseldorf. Das war sicher wichtig für ihn. Und Sie haben das angedeutet, er hat die Surrealisten in Paris besucht, schon als junger Mann, also Max Ernst oder André Breton. Auch René Magritte lernte er kennen. Wo zwischen neuer Sachlichkeit, Hyperrealismus und Surrealismus würden Sie ihn denn jetzt ansiedeln?
Ja, Sie haben ja schon die Eckpunkte genannt. Genau dazwischen muss man ihn irgendwo verorten. Das sind alles Dinge, die Einfluss hatten. Und doch hat er dem einen eigenen Touch auch gegeben. Und das ist diese geradezu manische Besessenheit für ganz bestimmte Motive. Und es sind eben Motive, die in sich auch diese Gefühlsmomente tragen, die Befindlichkeiten, die damit ausgedrückt werden können. Und da ist er doch sehr, sehr einzigartig, auch wenn es das eine oder andere Vorbild auch gibt. Da ist Konrad Klappheck sehr viel radikaler vorgegangen durch die Monumentalisierung, die Vereinzelung. Es sind immer auch Monumente, die er macht. So klein der Gegenstand auch sein kann, das kann auch eine Armbanduhr sein, aber sie werden immer zu Monumenten, gleichsam auch unheimlich, merkwürdig, bewahren gleichsam ein Geheimnis in sich.
Das Wort vom Maschinenmaler hält sich hartnäckig, passt aber zumindest zu seiner späteren Phase nicht mehr, wo er sich ja auch viel dem Figürlichen gewidmet hat oder grafisch gearbeitet.
Ja, grafisch hat er immer gearbeitet, das muss man sagen, durch die Zeichnung oder auch durch vielfältige Radierungen, sehr ausgeprägte und sehr ausgefeilte Radierungen, Farbradierungen. Ja, aber die Spätphase ist in der Tat sehr interessant und das haben ihm viele irgendwie übel genommen, weil er plötzlich, in Anführungsstrichen, plötzlich zur Figur gekommen ist. Dabei muss man wissen, also er hat Figuren gemalt, er hat insbesondere Aktdarstellungen gemacht und diese dann eben nicht vereinzelt dargestellt, sondern er hat sie in einen räumlichen Zusammenhang gestellt, in einen erzählerischen Zusammenhang. Und jetzt muss man aber wissen, dass Konrad Klapik sehr früh schon an der Kunstakademie in Düsseldorf, wo er studiert hat, viel Akt gezeichnet hat. Er hat in Frankreich viel Akt gezeichnet und eigentlich könnte man ja sagen, hat Konrad Klapik immer Menschen gemalt, einmal über die Metapher der Maschine und später hat er sie tatsächlich gemalt. Also es ist eigentlich etwas offensichtlicher ausgedrückt, was in seinen Bildern immer schon steckte. Und diese Menschen sind ja auch die Figuren auf eine besondere Art und Weise gemalt, nämlich so wie Maschinen. Man könnte nur sagen, es ist jetzt ein bisschen deutlicher, dieses erotische Moment, was immer in seinen Werken, gerade auch in den Maschinen, eine Rolle spielt, wird jetzt gewissermaßen offensichtlicher, narrativer, aber nicht weniger eindringlich, wie ich finde. Abgesehen davon, dass die Dinge in diesen Bildern auch immer oder nach wie vor eine große Rolle spielen. Er hat ja erzählt, wie er das macht und sagt, ich habe erstmal die Dinge, den Raum, die Umgebung, das Ambiente gemacht und dann kamen die Figuren hinein und die habe ich mit großer Lust dort hineingesetzt.
Sie haben 2006 eine Ausstellung mit Werken von Konrad Klapek gemacht, mit ihm zusammen genau genommen. Was war er für eine Persönlichkeit?
Ich habe Konrad Klapek kennengelernt als eine ausgesprochen liebenswürdige, zugewandte Persönlichkeit. Das mag den einen oder anderen erstaunen, weil er zunächst den Eindruck einer sehr formellen Persönlichkeit, so will ich das mal sagen. Aber ich habe erlebt, wie er mit Jugendlichen über seine Bilder gesprochen hat und das keineswegs von oben herab, sondern hat herangeführt an seine Bilder, hat das Bild von der Wand genommen, auf den Boden gelegt, hat eine wenig kumpelhafte, wie bei anderen Professoren das durchaus der Fall ist, eine wenig kumpelhafte Attitüde, ganz im Gegenteil. Aber über dieses formelle Moment gelingt es ihm auch, seinen Bildern näher zu kommen. Denn hier haben wir tatsächlich den Fall eines Künstlers, wo Person auf der einen Seite und das Werk auf der anderen Seite sehr eng zusammengehen.
Ferdinand Ulrich, ehemaliger Direktor der Ruhrmuseen und der Kunsthalle Recklinghausen, über Werk und Bedeutung von Konrad Klapek. Der Maler ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Überraschend hat in Frankfurt am Main der viel diskutierte Neubau von Schauspiel und Oper konkreter Gestalt angenommen, nachdem ein Grundstück gefunden ist, mitten im Zentrum der Stadt. Bis jetzt ist noch die Frankfurter Sparkasse dort angesiedelt. Künftig soll die Stadt das Grundstück pachten und dort eben neu bauen. Geschätzte Kosten 1,3 Milliarden Euro. Noch ist das Ganze eine Absichtserklärung, doch die Parteien haben fast einmütig Zustimmung signalisiert. Das Wort von der neuen Kulturmeile wurde auch schon wieder belebt. Entscheiden bzw. abnicken müssen diesen Plan nämlich die Stadtverordneten nach der Sommerpause. Hanna Immich hat bei einigen schon nachgefragt und fasst die Reaktionen zusammen.
Dass die neue Variante der Kulturmeile für die städtischen Bühnen jetzt auf dem Tisch liegt, freut nicht nur die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig von der SPD. Sie fand die Idee einer Art verlängertem Museumsufer in der Innenstadt mitten im Bankenviertel schon immer reizvoll. Doch auch die Grünen, derzeit in Frankfurt stärkste politische Kraft, scheinen sich mit der neuen Option eher anfreunden zu können. Denn die sogenannte Spiegelvariante, bei der in den heutigen Grüngürtel rund um die Innenstadt die ehemaligen Wallanlagen eingegriffen hätte werden müssen, war bei den Grünen zuletzt auf harten Widerstand gestoßen. Uwe Paulsen, kulturpolitischer Sprecher der Frankfurter Grünen, begrüßt deshalb die aktuelle Wendung.
Unter anderem deshalb, weil der Flächenbedarf doch geringer ist, weil es stadtplanerisch gleichfalls eine sinnvolle Lösung ist und Nachteile wie Eingriff in die Wallanlagen, Baumbestand, Mikroklima, das scheint doch nach dem, was wir jetzt wissen, in der Variante Kulturmeile geringer zu sein.
Frankfurts neuer Oberbürgermeister Mike Josef und Kulturdezernentin Ina Hartwig bei der SPD möchten bei einer Entscheidung von dieser Tragweite möglichst alle in der Stadtpolitik mitnehmen, auch die Opposition. Die CDU, größte Oppositionspartei in Frankfurt, geht bei der jetzt vorgeschlagenen Variante auch mit, sagt der kulturpolitische Sprecher der CDU, Christian Becker.
Die CDU Fraktion bewertet die Einigung mit der Helaber sehr positiv. Durch die Kulturmeile, wie sie jetzt vorgeschlagen worden ist, bleibt der Eingriff in die Wallanlagen äußerst gering.
Und die städtischen Bühnen selbst? Die meisten Mitarbeitenden sind schon in der Sommerpause. Der technische Direktor Olaf Winter gibt trotzdem aus seinem Urlaub heraus ein Interview. Er weiß aus eigener Erfahrung, wie schlecht der Zustand der alten Theaterdoppelanlage aus den 1960er Jahren inzwischen ist.
Die Zeit dieses großen Baus, die läuft ab. Das Gebäude schwächelt sehr. Wir versuchen, das aufrechtzuerhalten und deswegen muss die Entscheidung bald fallen.
Einziger Wermutstropfen aus seiner Sicht, dass bei der neu ins Spiel gebrachten Kulturmeile nicht die Oper, sondern das Schauspiel an der neuen Mainzer Straße gebaut wird. Die Oper wird zunächst in das neu gebaute Schauspiel einziehen. Dadurch wird sie sich ein paar Jahre einschränken müssen, so Winter.
Ich rechne mit einem Neubau des Schauspiels zwischen 600 und 800 Zuschauern und die Oper hat jetzt 1380 Zuschauer. Also das heißt, da ist eine Limitation. Dann wird das Schauspiel natürlich nicht so groß sein wie die Oper. Und man wird schon auch eine Zeit lang auf gewisses Repertoire verzichten müssen.
Oberbürgermeister Mike Josef betont, dass das Projekt immer teurer wird, je länger man wartet. Vielleicht gelingt es dann ja tatsächlich, dass die in Frankfurt festgefahrene Debatte über die Zukunft von Oper und Schauspiel an Fahrt gewinnt.
Hanna Immich berichtete aus Frankfurt über die zumeist positiven Reaktionen auf den geplanten Neubau von Schauspiel und Oper in der neuen Mainzer Straße. Parrot People war der Titel einer Ausstellung genannt, die bis Mitte Mai in Berlin-Prenzlauer Berg stattfand. Es ging um Parrots, also Papageien und Menschen. Und wer nicht weiß, was diese Vögel in einer Kunstausstellung zu suchen haben, der erfährt es jetzt. Ute Hörner war zu Besuch bei mir im Studio, Künstlerin, Professorin an der Kunsthochschule für Medien in Köln, die zusammen mit Matthias Antelfinger und zwei Graupapageien in einem Kunstkollektiv lebt, das sie ein Interspezies-Kollektiv nennt. Mit uns sprach sie in unserer Sommerreihe über die Intelligenz dieser Tiere, von denen wir ja schon wissen, dass sie äußerst sprachbegabt sind oder sein können. Bevor wir also zur Kunst kommen, was können Graupapageien, habe ich Ute Hörner gefragt.
Da gibt es natürlich eine Menge Forschung dazu. Also wir sind damals auf Graupapageien gestoßen, weil wir als Künstler sehr viel mit Sprache gearbeitet haben. Und damals haben wir die Forschung von Irene Pepperberg entdeckt. Das war ein Meilenstein der Sprachforschung und ihr Forschungsobjekt hieß Alex. Das war ein Graupapagei. Und der konnte über 100 Worte anwenden, richtig korrekt auch auf die Dinge bezogen. Er konnte Kategorien bilden, er konnte Objekte in Farben, Formen und Materialien sortieren. Und er konnte auch neue Worte bilden, beispielsweise Bananery. Das war so eine Kombination aus Banana und Cherry. Das hat er für Apfel verwendet. Und daraus können wir sehen, dass er tatsächlich in der Lage war, das Konzept von Sprache zu verstehen.
Sie sind ja ausgebildete Bildhauerin. Und in der Ausstellung waren auch Objekte zu sehen, die die Graupapageien gemacht haben, die sich vor allem, und das fand ich sehr lustig, destruierender Schaffensmethoden bedienen, nämlich der Dekollage und Subtraktion. Wie sieht das aus und warum ist das in Ihren Augen auch mehr als eine witzige Interpretation?
Die Dekollagen haben wir zwar gar nicht in dieser Ausstellung gezeigt, aber ich kann gern darauf eingehen. Das war eine Arbeit, die eigentlich die erste Arbeit war, die wir zusammen gemacht haben. Die hieß Weekly. Das war eine Serie von bearbeiteten Magazinen, einer Wochenzeitschrift, Die Zeit. Die haben wir samstags immer zusammen gelesen, Matthias und ich den schwarz-weißen Teil. Und die Vögel haben sich das Magazin geschnappt und haben das bearbeitet. Die sind reingekrochen, haben mit ihren Krallen drin geschart und haben es auch zerbissen. Aber aus der Beobachtung konnten wir sehen, dass sie sich eigentlich ganz ähnlich verhalten haben wie wir im Atelier. Sie sind mal ein Stück zurückgegangen, haben was getrunken, gegessen und dann wieder hin, um zu schauen, wie sich das Objekt entwickelt. Und wir fanden, dass daraus total interessante Dekollagen entstanden sind. Und wir haben angefangen, das dokumentarisch festzuhalten, zu fotografieren. Und das war unsere erste gemeinsame Serie. Und ich würde sagen, dass das tatsächlich sehr starke ästhetische Qualitäten hat, was die Vögel da machen.
Sie forschen ja, das haben Sie erwähnt, auch zur Intelligenz von Tieren. Und da geht es ja nicht nur darum, dass man ein zerrissenes Buch sozusagen nun als eine von Graupapageien hergestellte Skulptur darstellt, sondern es geht ja vor allem auch um den Wechsel von Perspektiven, oder?
Ja, das ist natürlich ein wichtiges Thema in unserem künstlerischen Feld, also dass wir uns einfühlen in andere und versuchen, die Perspektiven von nichtmenschlichen anderen einzunehmen, um zu verstehen, was sie umtreibt, was für sie von Bedeutung ist. Und das ist auch etwas, was wir an der Hochschule zusammen machen, mit den Studierenden beispielsweise. Wir versuchen, neue Perspektiven einzuführen. Und wenn es uns gelingt, als Menschen die Perspektive zu wechseln, dann können wir weg von diesem anthropozentrischen Weltbild. Wir schaffen es, uns selbst zu dezentrieren und andere Lebewesen in den Mittelpunkt des Geschehens zu stellen, also eine neue Geschichte zu erzählen. Weil wir kommen ja alle gemeinsam. Becoming with ist ja ein Begriff, den Donna Haraway geprägt hat. Und da geht es darum, dass wir nur gemeinsam werden können. Und das heißt auch, dass wir die anderen verstehen müssen und ihre Perspektive einnehmen können sollten.
Zum Thema Wechsel der Perspektiven. Sie haben zusammen mit Ihrem Partner ja eine Professur in Köln, die Multispecies Storytelling heißt. Was verbirgt sich dahinter?
Es ist hier eine künstlerische Professur, das heißt, wir arbeiten mit Kunststudenten, aber auch Studenten aus dem Film und aus dem Design. Und was uns interessiert in diesem Bereich ist, wie können wir Geschichten erzählen, in denen Menschen nicht immer wieder im Zentrum stehen, sondern auch andere Entitäten, andere Lebewesen, vielleicht auch KIs, eine Rolle spielen können. Und dazu müssen wir ganz viel wissen. Das heißt, wir müssen in verschiedene Forschungsbereiche gehen. Das kann die Biologie sein, Verhaltensforschung, Naturgeschichte. Aber was wir vor allem brauchen, ist ganz viel Neugierde für die anderen und für das, was für die anderen von Bedeutung ist. Und das ist das, was wir versuchen, in unserem Lehrgebiet zu etablieren.
Das Kunstkollektiv SMUG, also das sind die Vornamen der Gründungsmitglieder, Sie und Ihr Partner und die beiden Graupapageien, wobei Karl inzwischen leider gestorben ist, hat während Corona ja eine Platte aufgenommen. Das hört sich ungefähr so an.
Hey. Unser Nest ist das Schönste auf der Welt, am schönsten Platz im Universum. Da wollen wir uns wiedersehen, im Nest, wo die Kissen weich in der Ecke liegen, wo die Kekskrümel drücken, wo die Kacke eintrocknet. Da ist unser Nest. Im Jahr des Nestbaus. Im Jahr des Nestbaus.
Man hört, aber ich weiß nicht, ob es stimmt, dass ein Tier antwortet. Was zeichnet in Ihren Augen oder in Ihren Ohren die Kommunikation zwischen Mensch und Papagei aus? Wie funktioniert die?
Beim Singen oder beim Musikmachen ist es so, dass wir vielleicht anfangen mit ein paar Takten. Matthias spielt Gitarre, ich singe und dann steigt Clara beispielsweise als Erste ein. Clara ist sehr musikalisch, sie kann auch wirklich auf die Tonart einsteigen. Sie ist eine richtige Jazzerin und das heißt, es ist so ein Spiel. Ne? Sie ruft, ich rufe, wir rufen zurück, dann gibt es Parts, die wir zusammen singen. Das ist eine richtige Kommunikation und ich finde das sehr schön, weil das für uns alle ganz natürlich ist, dieses Singen zusammen. Und ich glaube auch, das Lieder zu singen, das ist ja so eine ganz alte Form von Kommunikation und auch Dinge zu überliefern. In den Liedern geht es ja um Geschichten vom Alltag. Wir sprechen darüber, was wir am Tag gemacht haben, wo wer gerade sitzt oder wer wen gerade geärgert hat. Und das sind Erzählungen, auch Multispecies-Erzählungen, würde ich sagen, die sich über diese Platte ganz einfach transportieren, die sich auch so anfühlt, als würde man bei uns am Küchentisch sitzen, da, wo die Aufnahmen gemacht wurden.
Das Bild des Papageis in der Kultur- und Kunstgeschichte ist ja exotistisch, wie man das heute sagen würde. Also Papageien kommen als Attribut vor, sie haben kein Eigenleben. Es gibt ein Bild von Lola Montez, der Tänzerin und Geliebten des bayerischen Königs Ludwig I. mit Papagei. Auch das wäre ein Ziel ihrer Arbeit, wegzukommen von diesen festgelegten Perspektiven vom Menschen aus.
Ja, unbedingt. Also die Arbeit, die Sie gerade angesprochen haben, die heißt Unknown Parrot with Princess. Das ist eine Abwandlung von dem Titel, von dem Bild, das eigentlich hieß Unknown Princess with Parrot. Also wir versuchen durch eine ganz kleine Veränderung, die Bilder bekommen neue Titel, den Blick auf die Vögel zu richten. Denn natürlich können wir auch eine Sammlung von Gemälden, und in diesem Fall sind das Gemälde vom 16. Jahrhundert bis heute, ganz anders anschauen, als wir es vielleicht gewohnt sind, indem wir die Papageien nur als Attribute sehen. wir können sie auch als Porträts von Pottbegeigen sehen und das ernst nehmen. Und dann sind es eben ganz andere Porträts auf diese Art. Und das ist was, was uns beschäftigt hat in dieser Arbeit. Wie können wir den Blick auf Papageien verändern?
Und wie hat sich Ihr Blick auf die Papageien verändert, seit Sie diese Kunstunternehmung und diese WG mit den Tieren gestartet haben?
Ja, wir haben ja schon viele Jahre mit den Vögeln zusammengelebt, bevor wir diese Kunstkollektiv-Sache gestartet haben. Und was sich verändert hat, vielleicht waren wir vorher sowas wie Familie, Lebensgemeinschaft und jetzt sind wir Kollegen. Und das ist natürlich eine Veränderung der Verhältnisse und auch der Abhängigkeiten und der Hierarchien. Und das ist auch das, was uns dazu bewegt hat, weil wir uns gefragt haben, wie können wir unser Leben gleichberechtigter, egalitärer gestalten. Wir sind durchaus bewusst, dass das schwierig ist in dem Zusammenleben mit sogenannten Haustieren. Die Tiere müssen auf unsere kulturellen Voraussetzungen eingehen. Und das ist nicht so einfach für sie, aber wir versuchen das so gut wie möglich hinzukriegen. Und wir haben verstanden, dass Papageien sehr intelligente, sehr kluge, sehr witzige Charaktere sind und dass es ganz wichtig ist, dass wir sie respektieren, dass wir lernen, sie zu verstehen und dass das auch einen Einfluss haben sollte auf das, wie wir leben. Also für uns beispielsweise, wir haben verstanden, wir können nicht weiter so mit Tieren umgehen, wie wir es vorher getan hatten. Wir haben beispielsweise Fleisch gegessen, das haben wir aufgegeben, weil es uns absurd vorkam, dass wir mit Tieren zusammenleben, mit ihnen arbeiten und gleichzeitig andere Tiere, vielleicht Hühner, essen. Das war dann vorbei.
Mit Papageien im Kollektiv. Ute Hörner war das, Künstlerin und Professorin an der Kunsthochschule für Medien in Köln, über die Kunst und die Intelligenz dieser Tiere. Und jetzt hat Beatrix Novi noch die Kulturmeldungen des Tages.
Der sogenannte Islamische Staat ermordete und versklavte vor 9 Jahren tausende Frauen und Männer der religiösen Minderheit der Jesiden. Die meisten verloren ihre Heimat. Diese Verbrechen erfüllen den Tatbestand des Völkermords. Das ist, wie schon zuvor in Deutschland, seit heute offiziell bestätigte Haltung Großbritanniens. Zu dieser Kategorie zählt das Land nun insgesamt 5 andere historische Untaten, darunter den Holocaust. Den in Frage zu stellen, ist eine besonders üble Provokation, auch in den einst extrem liberalen USA. Den garantierten Aufmerksamkeitsgewinn hat sich eine YouTuberin zunutze gemacht. Pearl Davis spielt etwas Gitarre, erklärt auch sonst das Frauenwahlrecht und anderen Mainstream-Kram für Unsinn und erntet Klicks und Talkshow-Auftritte. Zuletzt probiert sie es mit den Juden.
Why can't we talk about them without getting kicked off of YouTube? Now, I'm not saying Hitler was a good guy, but I kinda wanna know why.
Das alte Lied also über Hitler und Verschwörungsunsinn muss man doch unvoreingenommen reden dürfen. Der unterkomplexe Song brachte Pearl Davis in die Talkshow des nicht eben mainstreamigen Piers Morgan. Dem erklärte sie stur, es gehe ihr nur um Redefreiheit, als solche sozusagen. Seine stur wiederholte Frage nach dem Holocaust und Holocaust-Leugnung schien sie nicht so ganz richtig zu verstehen. Dass der Holocaust in seiner furchtbaren Realität auch andernorts nicht so richtig verstanden wird, ist eine schmerzliche, aber nicht seltene Erfahrung. Von einem Beispiel berichtet die FAZ, der Bollywood-Film Bawal, eine Amazon-Produktion. Ein junges Ehepaar auf Europareise diskutiert darin seine Probleme und Leiden in trivialen Vergleichen zu Auschwitz. Die indische Zeitung Hindustan Times erregte sich über den unsensibelsten Film des Jahres. Das Simon Wiesenthal Center hat Amazon aufgefordert, den Film bitte zurückzuziehen. Chemnitz sollte sich neu erfinden. Das ist das Fazit, das der scheidende Generaldirektor der Chemnitzer Kunstsammlungen, Frederik Bussmann, nach 5 Jahren in der Süddeutschen Zeitung zieht. Es werde, Zitat, zu wenig mit Blick auf die rechten Strukturen hier in der Stadt getan. Bussmann, der Museen eine politische Haltung zuweist und in Chemnitz Gewalt durch rechtsradikale Jugendliche erfuhr, ist seit heute Direktor der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. 30 Jahre lang wurde die Textilsammlung auf der Prager Burg oft wurde und die Textilsammlung auf der Prager Burg untersucht und jetzt abgeschlossen. Und damit kommen einige interessante Erkenntnisse zutage. Etwa, dass mindestens die Hälfte der 270 Objekte vom etwa 9. bis 15. Jahrhundert aus Mittelasien und China stammen.
Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend und darin unter anderem weitere Routen für ukrainisches Getreide über die Adria und Frankreich startet Evakuierung von Europäern aus dem Niger. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich sage Dank fürs Zuhören.